Liebe Gottesdienstgemeinde hier in der Parisiusstraße, in der Adventgemeinde Köpenick, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie diese Verkündigung später nachhören werden. Alle grüße ich recht herzlich und bitte, dass wahr wird, was wir miteinander bewegen wollen, dass in der Gemeinschaft mit Gott ein Segen für uns liegt. Diese Verkündigung ist überschrieben: Was treibt uns eigentlich an? Die Frage ist so allgemein formuliert und die Meinung, die dahinter steckt, ist die: Letztendlich gibt es eine große Alternative im Blick auf die Beantwortung dieser Frage. Und sie ist ziemlich deutlich. Was treibt uns eigentlich an? Wenn wir Antrieb und Bewegung im Alltag, also real oder realistisch, nehmen würden, dann fällt es uns ja nicht schwer zu fragen und zu antworten, was treibt einen Roller an? Also ich meine nicht einen E-Roller. Dann würde ich sagen, mein rechtes oder mein linkes Bein. Was treibt ein Fahrrad an? Ich meine nicht ein E-Fahrrad. Dann würde ich sagen, zwei Beine, also Muskelkraft. Ich weiß, da gehört der ganze Körper auch dazu, sind nicht bloß die Beine. Wie ist das mit einem sogenannten Kraftfahrzeug? Als es erfunden wurde, nannte man es Automobil, Selbstbeweger, weil es nicht mehr angetrieben wurde von Pferden wie in der Kutschenzeit. Die Pferde waren jetzt unsichtbar, aber stark im Motor eingepackt. Man nannte sie Pferdestärken, PS. Und bis heute ist es so. Verbrenner, Benziner, Diesel, Gas, Wasserstoff. Energie wird erzeugt und Energie bringt Antrieb. Und natürlich fast unhörbar und unsichtbar, aber doch sehr wirkungsvoll, die E-Autos. So eindeutig und so einfach es bei diesen Bewegern, bei diesen technischen Geräten der Fortbewegung zu sein scheint mit der Frage, was treibt die eigentlich an? So meinen wir, könnte es auch bei Menschen sein. Wir alle kennen das ja. Da gibt es Zeiten der Antriebslosigkeit. Da gibt es Zeiten, wo wir schwach sind, körperlich, geistig, vom Gefühl her, wo uns alles zu viel und manches zuwider ist. Und im positiven Zustand, wenn wir Kraft haben, wenn wir Schwung haben, wenn wir Drive haben, was treibt uns da an? Was bestimmt unser Leben letztendlich und letztgültig? Diese Frage ist eine Menschheitsfrage und nicht einfach bloß eine religiöse. Schon die Philosophen der Antike haben sich gefragt, was kennzeichnet den Menschen, das Menschsein im tiefsten Kern? Was sollte ihn, damit man ihn wahrhaft als Mensch bezeichnet, denn bestimmen und prägen? Und sie haben zwei Grundoptionen gehabt, also in einer Alternative. Und meistens hat man die ganz deutlich formuliert. Angetrieben wird man, sei es von etwas Äußerlichem oder von etwas Innerlichem. Angetrieben wird von Materiellem, dem Materialismus oder von Geistigem. Man kann von außen oder innen sprechen. Man kann sagen, manche Leute sind nur oberflächlich. Andere sind tiefgründig. Für Paulus und das Neue Testament wird dieser Gegensatz ganz generell zusammengefasst unter dem Gesichtspunkt, das Irdische als solches, aus dem wir Kraft ziehen und schöpfen, oder das, was von Gott kommt, aus dem wir Kraft schöpfen. Fleisch heißt das biblisch auf der einen Seite, Geist auf der anderen Seite. Und das Ganze mündet dann vor allen Dingen bei Paulus in die Beziehungsthematik. bin ich von mir selbst angezogen und dadurch angetrieben? Ist sozusagen der Referenzpunkt meines Seins, all die Motivation, die ich in mein Leben stecke, durch meine Selbstbespiegelung, durch mein Spiegelbild hervorgerufen? Oder ist es ein wie auch immer geartetes Du, ein anderer, eine andere? Und die Begegnung mit ihr macht mich dann zu dem, der ich bin. Dieser Letztgedanke ist einer, den Paulus favorisiert und uns nahelegt in Antwort auf die Frage, was treibt uns eigentlich an, spricht er nicht von etwas, was in uns selbst schon immer liegt, sondern was in uns hineinkommt und kraftvoll in uns wirkt und aus uns herauskommt. So heißt es in Römer 8, Vers 14, dem Anfang dieses kleinen Predigttextes: Wer von Gott und seinem Geist angetrieben ist, der ist Gott zugehörig. Und dann beschreibt Paulus sozusagen, was Pfingsten für jeden Einzelnen bedeutet. In der Apostelgeschichte des Lukas wird das Pfingstfest ja als ein Geschichtsfest dargestellt. Geschichtlich für die Gemeinde Jesu Christi. Aufbruch, Neubeginn. Aber dieser Gesichtspunkt wird im ganzen Neuen Testament dann auch auf den Einzelnen zugeschnitten und zugesprochen. Und es wird gefragt, was bedeutet das, glaubend zu sein? Welche Energie ist es, die einen antreibt? Eine, die aus unseren eigenen Vorstellungen kommt, eine, die aus unserer eigenen Seele kommt, eine, die nur aus der Prägung entsteht. Paulus sagt, es braucht eine Kraft, die in uns hineinkommt, um in uns zu wirken. Und es heißt in Römer 8, Abvers 14 bis 17, wer von Gottes Geist angetrieben, also bestimmt ist, der ist Gottes Kind. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wodurch ihr wieder in Furcht lebt, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen. Durch den ruft ihr, Abba, lieber Vater. Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Was bestimmt uns Christusgläubige? Was bestimmt Gottgläubige? Paulus sagt, Gottes Geist, eine Energie, die nicht materialisiert ist, sondern geistig ist, aber kraftvoll und wirksam? Wenn man die Frage stellt, was bestimmt, was prägt Künstler oder Kunstschaffende? Ja, natürlich auch der Erfolg und die Anerkennung und der Applaus. Wer wüsste es nicht, wie schön und erfreulich das ist, auf einer Bühne zu stehen und Erfolg zu haben. Als Schauspieler, als Theaterfrau, als Musikerin. Wenn ich Herbert Blomstedt, den großen alten adventistischen Dirigenten, den ältesten Aktiven, der in diesem Jahr 99 wird, frage, oder wenn ich ihn angucke und ihn erlebe, und ich habe ihn ja oft nah erlebt und über längere Zeit, und frage, was treibt ihn an? Natürlich freut er sich über die Anerkennung. Natürlich freut er sich über die gefüllten Orchestersäle. Aber es ist die Komposition, es ist die Partitur, es ist der Geist eines anderen, den er aufnimmt in den Noten und mit Hilfe des Orchesters als Ton, als Klang, als Musik, als Melodie des Lebens zurückbringt. vom Geist bestimmt zu sein, nicht von etwas Äußerem, sondern von etwas Innerem. Das ist es, was uns Paulus nahelegt. Und in drei kurzen Gedanken und Fragen will ich das mit diesem Text uns nochmal nahebringen. Die erste Frage: Woher kommt denn diese Energie, dieses Bestimmtsein unseres Lebens? In Römer 8, Vers 15 heißt es, ihr habt einen Geist empfangen, und zweimal wird das gesagt. Es ist etwas, was wir bekommen haben von jemandem, der größer ist als wir, von jemandem, den wir mit unseren deutschen Worten Gott, das heißt den Guten, nennen. Damit bezeugen wir, damit behaupten wir, damit bekennen wir, es ist eine gute Gabe, die in uns hineingekommen ist. Keine böse Energie, keine negative Kraft, kein schwarzes Loch, das uns von innen sozusagen aufzehrt, sondern etwas Lichtes, etwas Reines, etwas Wirkungsvolles. Wir sind beschenkt. Und wenn es auch hier nicht steht, wir können uns dankbar fühlen als Beschenkte. Als was zeigt sich diese Energie? Zweite Frage, Vers 15 und 16. Hier kommt wieder der eingangs schon genannte Gegensatz menschlichen Existierens zum Ausdruck. Nun zugespitzt auf eine bestimmte Lebenshaltung, auf eine bestimmte Lebenssituation. Luther macht den Gegensatz deutlich mit zwei K-Begriffen, Knechtschaft versus Kindschaft. Und er sagt, der Geist, der euch antreibt, der Geist, der euch bestimmt, das Lebensgefühl, das euch prägt, ist nicht das Lebensgefühl der Knechtschaft. Und zu diesem Begriff nimmt Paulus den Gedanken der Furcht, dass ihr euch wieder fürchten müsstet. Ganz offenbar meint Paulus nicht jene und diese Furcht, jene und diese Angst, die wir im Alltag über Lebenssituationen, über Lebenszustände oder Umstände alleine haben können. Ganz offenbar meint er etwas sehr Tiefliegendes, wenn ihr sagt, da ist von Haus aus Furcht in menschlicher Existenz. Denn das ist, wenn man sein Leben recht bedenkt, ja wirklich eine Sorge, die uns befallen und beschleichen kann und ausfüllen kann, ob man nicht den Sinn seiner Existenz verfehlt, ob man nicht das Glück des Lebens verpasst durch falsche Entscheidungen, ob man dem Leben am Ende gar nicht gerecht geworden ist. Denn das, liebe Freundinnen und Freunde hier und im Internet, das scheint ja jener gravierende Unterschied zwischen uns Menschen und den Tieren zu sein. Ich will nicht sagen, die Tiere müssen nichts lernen. Die müssen ja auch immer noch jede Menge lernen, um gute Fänger zu werden, Jäger und so weiter oder Nestbauer oder was auch immer. Manches ist programmiert, manches müssen sie lernen. Aber was eigentlich nicht vorkommt, jedenfalls ist mir das noch nie begegnet. Ein Hund bleibt immer ein Hund, eine Katze bleibt eine Katze, ein Löwe bleibt ein Löwe. Ein Tier bleibt immer ein Tier, egal wo es lebt, wie es sich in Anführungszeichen entscheidet. Bei uns Menschen ist das, Gott sei es geklagt, leider nicht der Fall. Wir können als Mensch auf die Welt gekommen sein und sind doch, wie man so unschön, aber richtig sagt, echte Unmenschen. Wir können aus der Art schlagen, in einer brutalen, in einer gefährlichen, in einer bedrückenden, bekümmerten Art und Weise, womit wir anderen Angst und Schrecken einjagen. Darum ist es umso wichtiger, für sich selbst einzustehen und nicht zu sagen, na ja, ich bin so auf die Welt gekommen, dumm geboren und nichts. Nee, ihr kennt den Spruch. Es braucht ein Nachdenken übers eigene Leben, es braucht die Entscheidung übers eigene Leben und es braucht die zu den Entscheidungen passenden Taten fürs Leben. Paulus meint, es sei der Geist Gottes, die lichte Energie, der aus uns, die wir durch Furcht geprägt sind, weil es die Vergänglichkeit gibt, weil es den Verlust gibt, weil es die Vergeblichkeit gibt, weil wir allzu oft in Vergangenheit gebunden sind. Es braucht die Energie, die uns aus dieser Furcht befreit und uns statt Knechtschaft ein neues, ein anderes Modell vorgibt. Ein Modell, das bei Luther mit dem Begriff Kindschaft bezeichnet ist. Nun mag der Begriff Kindschaft bei Erwachsenen nicht so in hohem Kurs stehen. Wer möchte schon gern wieder ein Kind sein, also biografisch gesehen? Man möchte ja den Kinderschuhen, so ist es bei den Heranwachsenden, so schnell wie möglich entkommen und erwachsen werden. Aber das Neue Testament hat mit dem Begriff und mit dem Modell der Kindschaft und insbesondere mit dem Modell der Gotteskindschaft nicht die Unmündigkeit vor Augen. Nicht einen Menschen, der nicht aus noch ein weiß, der keine Ahnung hat vom Leben, der sich nicht entscheiden kann, sondern einen Gesichtspunkt, der in der ganzen griechisch-römischen Antike bekannt ist. Denn das Modell, das Paulus benutzt, wenn er Kindschaft nennt, ist das Modell der Adoption. Und dahinter steckt der Wille eines Familienvaters, der sich einen Sohn, eine Tochter wählt, aus freier Entscheidung, ungezwungen, unveränderlich, als nur durch seinen eigenen Willen geprägt, und rechtsgültig und anerkannt durch alle anderen. Das ist das Modell. Und da ich von beidem in meiner Familie weiß, von gezeugter Kindschaft wie von angenommener Kindschaft, und da ich da auch mal gehört habe, na ja, mich musstet ihr ja nehmen, die andere konntet ihr euch aussuchen, sage ich, wenigstens diese Seite sollte uns mit Glück erfüllen. Er musste uns nicht nehmen. Er war nicht in einer Bredouille, dieser Gott, uns zu seinen Kindern zu machen, uns zu adoptieren. Er wollte es mit gutem Willen. Und das Neue Testament beschreibt, es ist die Liebe. Und nun müsste ich auf Ivanete gucken und die Familie, die um sie ist, also auf alle diejenigen, die zu ihr gehören. Denn das ist das Modell von Kindschaft, Zugehörigkeit. Und dann hoffe ich, ihr fühlt euch einander nahe. Und auch wenn es nicht in jedem Augenblick gleichermaßen gut geht, mit Gedanken, mit Worten, mit Taten und Gefühlen, man weiß doch um die Zugehörigkeit zueinander und weiß doch, was man an Familie, an Mutter, an Bruder, an Schwester, an Onkel und Tante und so weiter hat. Und das ist ein gutes Gefühl, nicht einsam und allein auf der Welt zu sein, sondern einbezogen. Es ist das Gefühl, ich bin wer, ich habe einen Platz, ich habe eine Identität und die ist unverlierbar. Und auch wenn wir Ivanete verabschieden und wenn sie sozusagen räumlich getrennt sein wird von ihrer großen europäischen Familie, Sie bleiben doch Familie und bleiben doch zusammen. Denn es gibt für die Liebe keine Grenzen, weder geografische noch sonstige. Und das ist dann das Gegenmittel gegen die Lebenssorge und Lebensfurcht. Das Vertrauen siegt über Verunsicherung, die Liebe besiegt die Furcht. Statt sklavischer Unterwürfigkeit zugestimmte Zugehörigkeit, statt knechtischem Gebotsgehorsam intensives Hinhören auf das, was die Liebe gebietet. Glaubensgewissheit also. Und worauf läuft das alles hinaus? In Vers 17 heißt es, wenn wir Kinder Gottes sind, und das sind wir, weil der Geist Gottes selbst uns bestätigt und darin bestärkt, dass wir Gottes Kinder sind, so sind wir auch Erben. Also ich weiß überhaupt gar nicht, Ivanete, ob es da in eurer Herkunftsfamilie irgendwas zu erben gibt. Brauchst du nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie viel die Söhne, die Kinder, die Enkel darüber wissen. Aber man ist doch nicht bloß deswegen Kind seiner Eltern, weil wir irgendwie nach 60, 70, 80 oder 90 Jahren was zu erben kriegen. Obwohl, das ist ja eine schöne Situation und die hat es in Mitteleuropa, in Deutschland über viele Jahrhunderte nicht gegeben, die wir jetzt haben. Eine Generation von Erben, weil es über 3, 4 Generationen hier bei uns keinen Krieg gegeben hat. So sagt schon der allgemeine Menschenverstand, wenn das eine nette Zugabe der Kindschaft ist, warum denn nicht? Wir spekulieren nicht drauf, aber es freut uns. Und das Erbe, von dem da am Ende geredet wird, in Römer 8, in der Vorstellung des Paulus, ist nicht was materiell Greifbares, ist nicht Gold und Silber im neuen Jerusalem, sondern ist, dass wir Gott erben werden. Gottes Reich, Gottes Herrschaft, zu der gehören wir. Und wenn es dann heißt, dann sind wir Miterben Christi, dann heißt das, das Modell, das uns prägt, ist das Modell der Hoffnung. Selbst da, wo etwas zu Ende geht, ist nicht alles für immer aus und vorbei. Es gibt die Vollendung, die Gott schafft, für jeden von uns. Ich wünsche uns, dass uns das auf die ein oder andere Art und Weise überzeugen möge, und einlädt, bei dem zu sein, zu dem wir gerufen wurden. Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.